Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie ist es?
Ja, immer noch Off-Season.
Ja, was machen wir denn heute?
Ja, lass mal gucken. Let there be fire! Oh! Oh!
Go! My fire! You got to feel the fire! Fire! Ja, das waren noch Zeiten, Josh.
Ja.
Das waren noch Zeiten.
Zeiten, die ich nicht kenne.
Ja, ehrlich.
Du, also doch von euren Erzählungen. Ich habe es ja schon gesagt, mal in einer der ersten Folgen. Ihr wart ja regelmäßig on the road oder auch in London.
Ich muss feststellen, also jetzt auch, wo ich mich hier so ein bisschen vorbereitet habe auf die heutige Folge, dann wisst ihr schon mal, wo es lang geht heute so ungefähr. Ich habe da auch echt Lücken. Ne? So, das ist echt, also A, schon lange her und B, haben wir auch ein bisschen gefeiert zu der Zeit, muss ich ja zugeben. Aber ja, damals.
Ich hörte davon. Ich hörte auch davon, dass ich davon nichts erzählen darf. Also nicht so vieles.
Du darfst nichts erzählen von...
Ja, von euren Eskapaden. Es gab da so ein paar Abende im Louisiana, habe ich gehört.
Ja, ja. Was im Louisiana bleibt, bleibt im Louisiana.
Siehst du, sag ich doch. Deswegen darf ich ja nichts erzählen.
Ja, doch, so ein bisschen kann man ja davon erzählen, was da Sache war. Das waren schon lustige Zeiten. Aber erstmal nochmal, wir sind ja in der Off-Season. Es passieren ja immer wieder Dinge. Fresh off the press, beziehungsweise was jetzt passiert ist, die Schiedsrichter haben nun auch offiziell die ELF verlassen. In einem offiziellen Statement.
Und die EFA oder der EFA beigewohnt.
Ja, gleich in einem
schön
Abwasch. Ne?
Hinten raus, wie wir gesagt haben, der ganze Staff geht weg. Die Ratten verlassen das Ding in das Schiff. Das haben wir auch schon aus Spaß gesagt. Aber es ist so. Und es wurde jetzt announced in dieser Woche, dass es 100 Referees für die neue Saison der EFA gibt. Und mit den Worten, wenn man die beste Liga haben will, muss man die besten Refs haben. Und dementsprechend ein schönes erstes Bild von Malte, der es dann auch gepostet hat.
Ja, ja. Auch das von heißt, anderen Refs, ne, die so einlaufen und so. Also es war schon sehr, sehr gut promoted, muss ich sagen.
Also ich sag mal so, Malte ist wieder on the game. Ne? Die Frage ist natürlich, ob er wieder einsteigt, weil der hat ja auch beim Eiko oder so gesagt,
der kann es doch nicht lassen.
Er kann es nicht lassen. Ich glaube aber, es würde ja auch reichen, wenn er das Head of Refereeing wieder macht, so wie es bei der ELF gemacht hat, weil das hat er ja gut gemacht.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber wenn alle Stricke, wohl nicht alle Stricke reich sind, dann kriegen wir das demnächst.
Den juckt es doch auch in der
Pfeife. Ne, demnächst von ihm live
wieder
gesagt.
Achtung, ihn juckt es ja auch in der Pfeife. Ne? Das ist, da haben wir schon mal auf den Sack gekriegt für den Spruch. Sage ich jetzt nicht. Dem Malte juckt es ja auch in den Fingern, um im Spielfeld zu sein. Er braucht auch den Grasgeruch. Also das ist, doch, da bin ich mir ziemlich sicher.
Die Pyro bei uns in Duisburg.
Wir haben ja den Malte kontaktiert und ich habe ihm auch alles Gute gewünscht und erstmal beglückwünscht. Und er wird bei uns zu Gast sein, das hat er schon zugesagt. Das ist jetzt gerade so viel Bewegung, sagt er. Jetzt erstmal Fahrt aufnehmen, war sein Kommentar. Dann gucken wir mal, dass wir nach den Ferien mal in einer ruhigen Stunde erwischen. Und dann kann er ja mal ein bisschen was erzählen. Mal gucken, ob er aus dem Nähkästchen plaudert. Weil, ich habe es ja gesehen, auch bei diesem offiziellen Announcement, war ja mit die Begründung finanzielle Unsicherheit der Liga, finanzielle und strukturelle, glaube ich, Unsicherheit in der ELF, war die offizielle Begründung.
Wie? Es geht das Gerücht rum, dass die Refs nicht bezahlt werden, beziehungsweise dass erst am Ende der Saison das bezahlt wird?
Das stand da nicht.
Das stand da
nicht. Da stand nur finanzielle Unsicherheit.
Ja, ich weiß jetzt
nicht. Du liest zu viel zwischen den Zeilen.
Ja, ich lese so viele andere Foren und sowas. Ja, aber es macht ja auch Sinn. Also es ist das, was wir vermutet haben, schon, dass die EFA sich da ein bisschen konzeptuell besser aufstellt als die ELF.
Ja.
Und dementsprechend natürlich auch die Refs sehr interessiert sind an der europäischen Liga. Wie gesagt, mit Hinblick darauf, wer spielt in der ELF nächstes Jahr.
Ja, also das Schlimme ist dann ja auch, wer leitet denn die Spiele in der ELF? Es kommt ja jetzt immer mehr dazu. Und jetzt ist ja so vom Staff da ganz viel weggebrochen von den Statistikern und hier Head of Sport und keine Ahnung was. Ne? Und das, so diese ganzen Office-Leute sind jetzt weg. Und jetzt fangen die praktischen Sachen an, nämlich der Ref-Staff, also wer soll denn da pfeifen?
Jetzt bestimmt ein paar Doofe.
Garaitscher selbst oder was?
Noch ein Job mehr, der er machen kann. Dann hast du aber keine, was sind das, 7 Refs, die auf dem Feld stehen.
Sondern, naja, aber kannst du aber sicher sein, dass er sich gut bezahlt.
Ja, gut, das wird ein teurer Referee-Einsatz.
Naja, pfeift nur die Heimspiele von Hamburg.
Und München, wenn er in seinem Zweitdomizil ist.
Ah, ne? Ja, stimmt. München, sitzt der eigentlich? Ich weiß es ja
ich weiß noch es nicht. Gar nicht.
Ne? Also, ich meine, seine Wurzeln sind da ja in München eigentlich.
Ich glaube, er wohnt auch in München.
Es ist ja nur so, dass die ELF in Hamburg ihr Headquarter hat.
Weil Esume ja auch in Hamburg ist.
Ja, und er hängt ja auch drin bei den Sea Devils. Also irgendwas muss ihn ja dann mit Hamburg
verbinden. Ich glaube, er ist in München.
Wir sollten ihn mal einladen und fragen.
Ja.
Ja, Zelke, wenn du zuhörst, ne, wir sind offen, unser Mic ist offen. Wir kommen auch mal nach Hamburg oder nach München oder so. Ja, also da würde ich auch eine kleine Reise auf mich nehmen und kannst ja mal erzählen, wie du dir die nächste Saison vorstellst. Nein, unsere Mikros bleiben sauber. Ja. Die sind auch bezahlt übrigens.
Ich hatte ja dann irgendwie, weil er die Finger dran hatte, noch ein Insolvenzverwalter.
Ja, nicht, dass hier so ein Kuckuck draufgeklebt wird oder was, ne? Ja, ja.
Dann sind auf einmal die Mikros weg.
Ja, nee, auf gar keinen Fall.
Nee, Insolvenzmasse.
Ja. Machen wir nicht. Ja, und eins, was wir schon in der letzten Folge angesprochen hatten, dass wir auch nicht glauben, dass er wiederkommt. Und jetzt gab es ein Statement auch von seiner Frau.
Ja.
Der Chat kommt nicht wieder.
Ja. Chat leaves the room. Hier stand man bei MSN und ICQ, ne? Chat leaves the room.
Ja. Das war schön im Chatroom.
Ja, es war schön im Chatroom, aber ja, ich hätte gerne noch eine Saison mit ihm gemacht.
Ich auch. Weil
einfach
ich
nur, um den Hatern zu zeigen, was vielleicht mit einem vernünftigen Team rumherum, was nicht so Probleme hat wie jetzt diese Saison. Ja. Was er zeigen kann, weil er hat es ja 2 Jahre in München gemacht. Ne? Ist jetzt nicht so, als wenn er kein schlechter Quarterback wäre, aber wenn die Umstände nicht passen, und ich glaube, ihm hat trotzdem Düsseldorf sehr gefallen, seiner Frau auch, und den Kids, hat er auch bei uns im Mikro oder am Mikro gesagt, dass es ihm sehr gut gefällt, auch mit der Gegend.
Ja, was will er denn sonst sagen? Ist scheiße hier? Kann er auch nicht sagen. Ja. Nee, aber grundsätzlich wirklich schade. Auch ich hätte ihn gern nochmal gesehen unter anderen Umständen, weil er ist ein guter, das hat er bewiesen. Er ist auch ein netter Kerl, so wie wir ihn kennengelernt haben. Durchaus gesettelt, ne? Das hat der Martin gesagt, keine Flausen mehr im Kopf. Jetzt ist schade und jetzt sind wir auf der Suche nach einem neuen Quarterback. Bewerbungen werden entgegengenommen, nicht bei uns, also gern auch bei uns, aber wir müssen es dann doch weiterleiten, weil wir es nicht entscheiden.
Die Frage ist ja, wir hatten es ja auch schon angesprochen, beziehungsweise ich hatte es angesprochen, nachdem das Season-Ending-Event war, dass ja auch so ein bisschen die Überlegungen waren von den Fans, ob man was man mit einem jungen Quarterback versuchen soll.
Ja, ich meine, wenn du einen jungen Quarterback hast, ne, der jetzt gut im College gespielt hat, aber es nicht über den Draft und auch nicht drüben in der UFL oder wie auch immer spielt, da ist der nächste Schritt halt dann die EFA, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. aber warum nicht? Ja, also der hat Drive, von dem hast du dann vielleicht eine Saison, was vielleicht zwei. Wenn er dann wirklich richtig gut ist, geht er auch schnell wieder weg. Aber da ist es immer das Risiko, kennst du ja aus dem Draft, ne? Also Draft-Pick Nummer 1 Quarterbacks, die sind nicht immer die dollsten.
Nee. Und wenn man ein bisschen Show macht, dann landet man irgendwie in der 5. Woche des Senders. 5. Runde.
Ja, wenn man die Mund zu voll nimmt und so. Ja, hier in
unserer. Was ist eigentlich mit dem? Ist er nicht, ist er nur Backup?
Ja, der ist irgendwo Backup, keine Ahnung, frag mich nicht. Wo denn überhaupt jetzt? Ich weiß auch nicht, wo der untergekommen ist. Ist ja auch egal. Cleveland wechselt ja auch wieder komplett durch. Die geben jetzt den Flacco ab, habe ich gelesen. Die wollen den Flacco traden, den alten Mann.
Dass der immer noch spielt, ne?
Wie ist der eigentlich? Der ist 40, ne?
Bei den Browns ist er gelandet.
Ja, genau. Der Flacco.
Nee, der
Stimmt. Ja, aber der spielt ja trotzdem nicht.
Ja.
Naja. Ich bin auch für einen jungen Quarterback zu haben. Man sieht das in München. Der Tabor ist ein guter Kerl. Der junge Mann aus Madrid, ne? Sucht jetzt vielleicht ja auch neue Partner, wenn sein Triple Crown-Typ weg ist, Herr Quickshank.
Ja.
Vielleicht sucht er ja. Also
oder
am Rhein ist auch nicht so heiß.
Aus Frankfurt, ne? Also auch da war ja ein junger Wilder, der Frankfurt ein bisschen neue Energie gebracht hat. Auch nicht schlecht. Wang. Deswegen, also das ist.
Also der Herr Wang, den würde ich auch gerne sehen bei uns. Das wäre auch ganz nice. Also ohne, dass ich jetzt Frankfurt irgendwelche Spieler streitig machen möchte. Aber was habe ich gelesen? In Frankfurt geht der Trainer-Staff, der Coaching-Staff, wird da einmal getauscht. Also Head Coach und ein Großteil der anderen Coaches, der Assistant-Coaches, die sind weg. Also auch da großer Umbruch. Und, was ich gelesen habe, es sind die UFL ist durchaus interessiert an einigen Spielern, unter anderem Ryan Rimmler.
Aha.
Ja, sind sie durchaus interessiert und haben sie mal...
Also vor allem das nach der Saison, wenn man überlegt, dass er diese Saison wirklich schlecht, schlecht performt hat für seine sonstigen Fähigkeiten, ist das ja schon... Ja,
also Ryan Rimmler, nur so ein paar Linemen, Offense als auch Defense, die haben da wohl ein Auge drauf, habe ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das stimmt, in irgendeinem Forum oder so stand das, keine Ahnung. Aber nette Info, finde ich.
Aber du hast es gerade eben angesprochen, Russell Tabor, Quarterback, das wäre doch was, musste ich leider enttäuschen. Denn die Munich Ravens fangen jetzt schon an zu announcen, wer nächstes Jahr dabei ist. Und die haben zugeschlagen und haben direkt gesagt, das läuft mit ihm so gut, ist ja auch richtig.
Also ja, wobei, wir haben die Zahlen,
die Zahlen,
die Statistiken waren nicht so gut.
Also ne? Zumindest vom Quarterback-Rating war nicht so gut, weil die Pässe nicht, aber es ist natürlich sehr aktiv gewesen. Er ist sehr viel gelaufen, sehr viel. Er war ja gefühlt bei München der Top-Running-Back.
Ja, der ist auch so viel gesneakt, hat ja auch viel Touchdown selber gemacht. Ja, junger Typ, der lernt noch. Also für die Zukunft, wenn er sich da wohlfühlt, wenn das Umfeld da stimmt mit den Ravens, soll er da bleiben. Ich glaube, von dem werden wir noch einiges sehen.
Ja, vor allem auch das Quarterback-Duo ist schon bekannt gegeben. Also Russell Tabor wird dann wahrscheinlich wieder Starting Quarterback machen, so wie es bekannt war. Und Levin Adrum macht dann als Backup. Oh, ist auch als Resign, da müssen wir schon durch. Bei Running Back-Position Justin Rodney, Benedict Pohler. Wide Receiver Malik Stanley ja auch eine gute Saison gespielt. Ist auch resigned worden. Tight End Philip Okonkwo.
Oh, der war auch gut.
Der war auch gut. Dann O-Line Simon Hulker, Strong Safety Jonas Gürtke und Cornerback Eric.
Dann haben sie es jetzt schon
wieder ein
Gerüst. Ne? Das Gerüst steht schon.
Das ist nicht schlecht. Und das ist die erste. Mal gucken, was dann noch jetzt die nächsten Tage
kommt. Guck mal, ist noch richtig frisch. Ne? Also wenn wir jetzt im Oktober sind, da ist noch lange hin zur nächsten Saison. Aber man arbeitet an allen Ecken. Ne? Also ich habe jetzt ja auch den Martin, der hatte ja da auch noch mal zwei, drei Dinge erzählt. Auch in die Richtung, was die Namensrechte übrigens angeht, habe ich gelesen, dass das noch nicht in trockenen Tüchern ist, weil Verträge gehen noch bis Ende des Jahres bei der ELF und die ELF hält ja die Namensrechte von der NFL und verpachtet die weiter, gibt die Lizenz halt weiter eben an die Teams, ne, und die zahlen dann halt dafür. Und solange das noch so ist, kann man noch nicht fix sagen, also Martin wird da zitiert, es gibt noch kein Schriftstück, was garantiert, dass der Name Rhinefire nächstes Jahr auch von dem Team benutzt werden darf. Wobei, wenn ich dazwischen in Zeilen lese, es gibt noch kein Schriftstück. Gespräche gibt es also.
Also wir haben ja auch schon mit diversen Leuten gesprochen und da war ja auch immer das Thema, ne? Zur Not machst du ein Jahr, heißt du dann Ryan Flames oder sowas, bis der Name frei ist. Am Ende des Tages geht es darum, wahrscheinlich der Vertrag läuft zum 31.12.25
genau.
aus, wie alle anderen Verträge mit der ELF.
Ja.
Von daher, ab dem 1.1., wenn die NFL die Namen freigibt, ist das Ding... Ganz normal.
Das wird so laufen. Also das ist meine Prediction in die Richtung. Und wenn du sagst Ryan Flames, nee. Wenn, dann bleibt der Name Fire und davor wird was anderes gesetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also aber der Name Fire muss bleiben. Allein von der Phonetik. Ich kann mir nicht vorstellen, was anderes im Stadion zu
machen.
Ja. Flames. Wie klingt denn das? Also bitte.
Ja gut, was nimmst du dann? Ne?
Weiß ich nicht. Ist mir egal.
Ruhrgebiet
Feier. Es wird ja dann auch gesagt, dass sich der Martin, sollte es eben nicht dazu kommen, dass die Namensrechte bleiben, dann kann er sich schon vorstellen, dass die Ausschreibung quasi über auch Fanbefragung geht und dann da versucht wird, ein neuer Name zu finden.
Oh, da muss ich aber mal hier ein bisschen die Bots anschmeißen.
Ja, muss immer in dich gehen. Aber was klingt gut zu Fire? Ne? Also wenn es nicht Rhinefire ist, dann muss es halt irgendwas anderes sein. Mir egal. Aber nicht Fire wegnehmen. Das wäre echt übel. Und ich meine, andere stehen ja vor dem gleichen Problem. Ne? Also wir haben ja auch Galaxy, wir haben die Sea Devils jetzt nicht mehr, aber wir haben Berlin Thunder.
Berlin Thunder ist ein Thema.
Die waren auch Centurions, können wir auch vergessen. Die Amsterdam Admirals, wobei ich nicht weiß, wo da die Rechte liegen, ob die ELF schon sich unter den Nagel gerissen hat oder nicht, weiß ich nicht.
Das vielleicht grundsätzlich alle NFL Europe Namensrechte die ELF genommen hat.
Ja, das kann schon sein. Das kann durchaus sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß nicht, ob sie da so gesagt haben, hier kommen, wir nehmen das ganze Bundle, was da ist, an den ehemaligen Namen. Dazu kommen wir ja gleich noch, wer das alles war. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist auch wieder eine Frage, die wir dem Zelko stellen können, wenn er bei uns ist. Ja, was ist sonst noch passiert? Nicht mehr viel, ne? Es ist so ein bisschen ruhig gerade.
Wir haben ja gesagt, das Offseason, da kommt das, plätschert so ein bisschen. Es ist nicht viel auf einmal, sondern so nach und nach.
Bei uns ja auch, bei uns plätschert es auch. Das ist, apropos Plätschern, jetzt fange ich früh damit an. Ich habe Durst.
Willst du jetzt schon?
Ja, ich trinke die
jetzt. Ja, wir sind ja immer noch im Halloween.
Immer noch Halloween, aber den ganzen Oktober über. Ja, man kann's nicht. Keine Chance. Und wenn diese Dosen weg sind, dann kommen wieder die mit dem Football drauf. Die sehen richtig cool aus, finde ich.
Ich habe kurz überlegt, ob ich dir aus Spaß die Strawberry Cream mitbringen soll.
Hätte ich ja richtig lustig gefunden. Ja. Bist ein echter Freund.
Prost. Nur aus Spaß.
Ist ein bisschen warm.
Das ist ein bisschen kalt warm, gestellt. Ja. War zu kurz.
Wir haben noch kalt im Kühlschrank.
Ja, zu spät.
Nein, jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich so trinken.
Ja. Oder
eine Vanilleeis holen. Und dann
ich wollte gerade sagen.
Ja. Ich habe kein Vanilleeis da. Kann ich dir direkt sagen.
Schlecht vorbereitet.
Ja, schlecht vorbereitet. Du kommst mit der warmen Plörre an. Ja. Jetzt habe ich Plörre gesagt. Darf ich nicht sagen. Ja. Das Dr. Pepper Team, das ist keine Plörre. Schmeckt auch warm.
Schmeckt so. Auch, genau. Schmeckt auch warm. Und wir nehmen auch gerne wieder eine Palette, nur kein Strawberry Cream.
Ja, Julia. Was ist los da? Muss ja wieder anschreiben.
Muss ja wieder schreiben, ja.
Ja, mal hochoffiziell. So, ja, ich habe ja gesagt, auch der Einspieler hat es schon gezeigt, wir müssen uns mal unterhalten, oder das ist mir ein Anliegen durchaus. Und ich weiß, da treffe ich viele unserer Zuhörer, die sind ja auch da aus der alten Generation. Rheinfire damals. Was weiß man noch von damals? Wie lief das damals überhaupt in der NFL Europe ab? Und ich habe mir da ein paar Stats gezogen, auch was das Thema Zuschauerzahlen angeht.
Ach, du auch?
Ja, doch. Ach, und da ist ja ChatGPT ist wieder mein Freund. Ne? ChatGPT, der ist da ja wirklich findig und umtriebig. Und der gibt einem ja auch ein paar Links, wo man da mal stöbern kann. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich gerne ein bisschen was über die finanzielle Situation der NFL Europe haben möchte. Weil das ja nun auch ein Thema ist in der ELF und das wird ja immer wieder angeprangert, oh, die Liga und Pleite-Liga und hast du nicht gesehen und hier und da. Das wäre die NFL Europe damals auch gewesen, wenn da die NFL nicht im Hintergrund gesessen hätte und da immer ordentlich reingebuttert hätte.
Ja, wir haben es ja auch schon in den ersten Folgen irgendwann mal angesprochen, das ist halt, das NFL Europe-Konstrukt war ein bisschen anders. Du hast zwar auch dann die Franchise gehabt, aber es wurde reingebuttert von der NFL. Das war so ein bisschen das Trainingslager für Spieler, die in der NFL nicht direkt einen Platz bekommen haben, aber trotzdem war die Quote an NFL-Erfahrenen bzw. NFL-Rookies sehr hoch und die haben dann in Europa einen vernünftigen Football gespielt.
Absolut, und es sind ja auch einige Talente hervorgegangen, sind auch Super Bowl-Sieger hervorgegangen. Bei Rheinfire war auch einer, jetzt habe ich den Namen nämlich nicht parat, aber der bekannteste, der rübergegangen ist, war Kurt Warner, Quarterback bei den Admirals damals gewesen und der hat dann da drüben den Super Bowl gewonnen einmal.
Ja. Also deswegen, NFL Europe-Zeiten war ein bisschen anders im Gegensatz zur ELF, wie es jetzt aktuell ist. Das heißt, die finanzielle Lage war natürlich eine ganz andere Voraussetzung.
Ja, ne, und finanzielle Lage, da musst du halt sagen, die NFL hat das, du hast schon gesagt, als Trainingslager letztendlich genommen, Training unter Wettkampfbedingungen, die haben hier anständig trainiert, das waren ja auch alles Amis hier, bis auf ein paar, mussten ja ein paar Locals, das war ja dann umgekehrt, wie es heute ist, ne, dass du nur so und so viele Amis haben darfst. Damals musstest du so und so viele Locals dann haben, unter anderem den Kicker, also alles, was unter 25 Yards gekickt wurde, musste eben von so einem Lokalmatador gekickt werden.
Da haben wir auch einen ganz berühmten Namen
bei uns. Manfred Burgsmüller, ja. Manni Burgsmüller, zuerst war es Manni Burgsmüller, Ruhe in Frieden an dieser Stelle, ne? Ist ja nicht mehr unter uns. Das war Mr. 100%, der hat wirklich alles getroffen. Ne? Also der war eine Maschine. Also ich weiß nicht, wenn er mal in der Saison einen vorbeigekickt hat, war es eine schlechte Saison für ihn. Also wirklich, nein, also wirklich ganz, ganz zuverlässiger. Und nachher war es Ingo Anderbrügge, den wir dann hatten. Wir waren ja dann eine Weile auf Schalke. Und da war dann, als dann der Herr Buxmüller uns verlassen hatte, auch aus Altersgründen, ich meine, er ist auch der älteste Profi-Footballspieler damals gewesen, der auf dem Feld stand mit Ü50. War er der älteste, der jemals in einer Football-Profi-Liga gespielt hat und
ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie alt der Kicker von der Nordic Storm ist. Die haben doch auch einen geholt mit NFL-Erfahrung.
Ja, aber der ist noch keine 50.
Und NFL-Europe-Erfahrung.
Der ist aber noch keine 50.
Meinst du, der ist noch keine 50
gewesen? Nein. Das hätten sie auch.
Auf jeden Fall
muss man gleich mal gucken. Ja, muss man gleich mal gucken. Aber ja, das war eben so, dass da Locals sein mussten und das war ja unter anderem Wide Receiver und also Quarterbacks waren es nie, das ist so wie heute, das waren alles A-Spots. Aber auch halt fast das gesamte Team waren eben Amerikaner und ein paar europäische Talente, die dabei waren. Aber die waren eigentlich so unter ferner Liefen. Also die waren auch eigentlich nicht dabei, um in den USA groß rauszukommen. Ne? Also das war nicht Sinn der Liga damals. Ja, und dann, wenn man mal guckt, was diese Liga so gekostet hat. Ja, ich habe jetzt mal die Kernjahre 95 bis 2006 genommen. 2006 war es dann vorbei. Der ist 53.
Ja, hör mal hier, Ola Kimren. Ist 53 Jahre alt.
Na, ist das mehr? Hat er den Rekord
geholt? Olaf Kimren ist als schwedischer American Footballer. Ja, 53. Jetzt müssen wir mal gucken, natürlich, wie alt
Manni war. Wie alt war Manni, als er aufgehört hat? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Ü50. Aber google doch mal.
Ja.
Um uns mal in Zahlen auszudrücken, die NFL hat jedes Jahr zwischen 30 und 40 Millionen Dollar in die NFL Europe nachgepumpt.
Jetzt habe ich
es. Jetzt hast du Manni Buxmüller.
Also hat debütiert mit 46 Jahren.
Ja.
Und spielt bis zu seinem 52. Lebensjahr. Damit ist Ola Kimren mit seinen 53 Jahren, die er jetzt aktuell hatte. Das ist
eine Frechheit.
Ist,
im Moment, wie er jetzt ist, er 53. Jetzt müssen wir aber mal.
Ja, gut, warte.
Wenn er nach der Saison 53 geworden
ist. Nee, Februar 29.
Ja, na gut.
Also, 29. Februar. Schaltkind.
Hat er dies ja gar nicht Geburtstag
gehabt. Der ist ja gar nicht so alt.
Dann ist er noch gar nicht so alt.
1972, so. Was haben wir denn da?
Wollte gerade sagen, Teenie.
Ja, nicht mal 20.
Ja, so sieht's aus. Ja, cool. Das wusste ich nicht. Also das ist, guck mal, wieder was gelernt. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile noch der Rekord des ältesten Profi-Footballspielers ist. Wahrscheinlich auch nicht mehr. Müssen wir auch mal gucken. Mittlerweile gibt es ja so viele Profiligen, also wesentlich mehr, als es damals in den 90ern gab. Gibt es ja wesentlich mehr mittlerweile. Da gibt es bestimmt auch Ältere, die da noch
irgendwie. Ja, also ich
glaube. Gerade auf der Kicker-Position. Ne?
Entweder das und du hast ja auch grundsätzlich im asiatischen Raum eine recht große Football-Community. Das sind ja auch eine starke, ich glaube, die japanische Liga ist es. Und die sind ja auch, ich glaube, der älteste Profifußballer ist ja auch, glaube ich, Japaner, der ja auch über 50 ist. Also so abwegig ist das nicht. Ich kann natürlich auch mal parallel hier mal gucken, was da ChatGPT sagt.
Ja, guck doch mal nach unserem Freund ChatGPT. Ja, dann, also es gab in der Zeit damals, es waren 6 Teams ja nur, mehr war das ja nicht. Und die haben immer jeder gegen jeden Hin- und Rückspiel gespielt. Also jeder hatte 10 Spiele. Und da hat immer der Erste gegen den Zweiten, die haben immer das Finale gespielt, den World Bowl damals. Ja, und insgesamt waren es tatsächlich 9 verschiedene Franchises, die da aufgetreten sind. Und es hat sich verlagert. Ne? Also es war am Anfang war es ja noch so groß europäisch, also mit Amsterdam, mit den Admirals, Barcelona Dragons, die London Monarchs und die Scottish Claymores. Und das wurde ja dann nach und nach abgeschaltet. Ich glaube, die Claymores waren, glaube ich, die Ersten, die gegangen sind. Kurz danach auch die Monarchs. Und dann kam dann nacheinander, ich glaube, zuerst kamen die kamen Berlin Thunder und dann zum Schluss kamen noch Köln, die Centurions dazu. Und dann hat sich das so verlagert und wurde so zu einer deutschen Liga eigentlich. Und das wollte die NFL auch nicht. Ne? Auch ein Grund, warum die den Stecker gezogen hat, die wollten jetzt nicht irgendwie den deutschen Markt irgendwie finanzieren und da irgendwie Geld reinpumpen. Und die haben so ihr Konzept flöten gesehen.
Ja. Aber am Ende des Tages muss man ja sagen, ist es immer noch so, dass in Deutschland der größte Markt für die NFL ist.
Ist es.
Also auch jetzt aktuell mit den ganzen Partnerschaften, die da an Land gezogen sind und was die NFL alles macht und auch, dass der NFL Standort in Deutschland, in Düsseldorf ist.
Ja.
Man hat da eigentlich schon den Weg geebnet, dass man sagt, okay, der Football ist in Deutschland nun mal der größte Markt. Natürlich in Deutschland sowieso ein sportaffines Land, was da angeht. Wobei mich das wundert, dass Frankreich halt nicht so aktiv
wundert
ist.
Weil die auch. Wundert
ja, mit mich dem auch. Rugby auch durchgängig immer
ein auch sehr Football großer Sport waren die hat. Auch ja. gut. Ne? Also jetzt in den letzten Jahren jetzt erstmal nicht. Aber die hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, gerade auf europäischer Ebene mit der Nationalmannschaft. Das war schon nicht schlecht. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, es gab von 95 bis 2006 gab es rund 6,25 Millionen Zuschauer Im Stadion. Nicht an den Bildschirmen, sondern im Stadion. Wir hatten über 12 Saisons, das war ein Durchschnitt von 17.371 Zuschauern pro Spiel. Ligaweit.
Ne, und das ist fast die doppelte Anzahl, die wir jetzt haben. Ne?
Das ist
krass. Wenn man überlegt, was der Ligaschnitt jetzt die letzten Jahre war, da waren wir ja knapp bei 10.
Ja, und das ist der Schnitt,
wie gesagt. Und auch nur durch die teilweise gefälschten Zahlen da aus Hamburg.
Da waren es halt keine gefälschten Zahlen. Ne? Die waren schon real. Ne? Das hat man ja damals auch gesehen. Zugpferde waren ganz klar Rheinfire und Galaxy. Ja. Ja, das waren die beiden, die meisten Zuschauer gezogen haben. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Da haben wir es aufgeschlüsselt.
Aber dann schicke ich hier mal kurz noch die Info weiter. Also der älteste Spieler der NFL, ist aber schon ein paar Tage her, war 48 Jahre alt. Ja. George Blunter mit als Quarterback und Kicker hat 26 Seasons gespielt.
Ja, aber damals dann
irgendwann. Und 1976 Karriereende gehabt und ist ein Rekord, der bis heute noch gebrochen ist. Witzigerweise, aber es liegt wieder daran, dass natürlich nicht die neuesten Zahlen in diesen ganzen KIs gefüttert sind, sondern alte, ist Manny Burgsmüller wird noch geführt als ältester professioneller American Football Spieler mit 52 Jahren und 182 Tagen. Als er 2002 in der NFL Europe für die Rheinfire
spielte. Dann wurde er jetzt tatsächlich abgelöst von ihm. Dann wurde er diese Saison
abgelöst. Diese Saison wurde abgelöst, genau. Und deswegen ist es halt auch nicht bei den KIs drin. Genau, weil das Thema ist halt einfach, dass die mit den alten Daten gefüttert werden. Ne?
Ja, und die Stats von der ELF ja eh nicht so tolle waren, wie wir wissen.
Ja.
Also, aber Zuschauerschnitt, ne? Damals. Frankfurt Galaxy, ich rede jetzt von der Gesamtzugehörigkeit. Galaxy 31.000 im Schnitt und Rheinfire knapp dahinter 27.000 im Schnitt.
Das musst du dir mal überlegen, ne? Jetzt hat die Galaxy in den Spielen quasi 31.000 gefühlt im Gesamt gehabt.
Ja.
Also.
Ja. Und da muss man sich erstmal vor Augen halten, was das Zugpferd war. Das Zugpferd war die NFL. Ne, ist ja ganz klar, hier hast du die Ami-Spieler gehabt, du hast nichts Besseres hier auf dem Kontinent zu sehen gekriegt. Kriegst du jetzt, dadurch, dass die NFL ja jetzt ihre Spiele hat, die hat ja dann ihre Taktik geändert und die International Games letztendlich eingeführt. Genau. Jetzt gehen die Leute halt nach, guck mal, wo haben wir denn jetzt? In Dublin, Berlin, München,
Madrid,
London. Wir sind ja jetzt überall quasi. Ja. Ne? Überall kannst du jetzt Spiele gucken und die Leute reißen dir die Tickets aus der Hand. Ne? Und da macht natürlich die NFL dann sich auch die Taschen voll in Form der Franchises, die ja die NFL sind. Das ist ja eine riesen Werbemaschinerie. Ne? Und wenn ihr jetzt, das ist ja auch was ich, habe ich letztens irgendwo gelesen, was das kostet. Ja, also wenn die Teams hier nach Berlin kommen, die kommen ja mit allem drum und dran. Das Heimteam ja nochmal, also wer der Ausrichter ist, mit Cheerleadern und allem drum und dran, der komplette Staff oder das komplette Zeug, das ganze Equipment, da muss ja alles mit. Und das kostet alleine, die eine Veranstaltung kostet schon um die 30 Millionen Dollar.
Ja.
So, das musst du dir mal vorstellen, damals hat eine ganze Saison und 30 Millionen gekostet.
Das musst du ja auch wieder reinspielen, ne? Die machen das ja nicht für immer.
Ja, natürlich. Na,
sie wollen ja schon einen Gewinn daraus ziehen.
Ja, jetzt guck dir die Ticketpreise an, ne? Also das ist ein Ding, um die ganze Marketingmaschinerie, die dahinter läuft, ne? Mit Shops und
hast du nicht gesehen. Trikotverkäufen, alles, was darum passiert.
Klar, ja, und das ist ja auch danach, ne? Das sind ja Zugpferde, die ist ja nicht so, dass die Teams hier ungerne spielen. Das sehen die Fans vielleicht drüben in den USA nicht so gerne. Aber für die Franchises ist das irrsinnig wichtig, sich Fanbases in ganz Europa aufzubauen oder auch auf der Welt. In Mexiko spielen sie auch, in Brasilien haben sie gespielt. Also das ist eine Gelddruckmaschine. Es ist ja nicht so, dass die armen Teambesitzer kein Geld hätten eigentlich. Ne?
Aber dann fragst du dich ja wieder, was hat der Karajca falsch gemacht? Ne?
Ja, wo sind eigentlich die Fernsehgelder hin? Aber das habe ich hier auch mal, wirtschaftliche Kennzahlen. Ja? Hier Medien-TV-Struktur. 1995 ist tatsächlich Fox als finanzieller Partner eingestiegen. Und hat dann dementsprechend die TV-Rechte gehabt und die Liga auch gleichzeitig kofinanziert. Also was das für ein Vertrag war. Fox ist ja auch ein ganz, ganz armer Sender.
Ja.
Ne, und jetzt hast du über die gesamte Lebenszeit hat eben diese NFL Europe mehrere hundert Millionen Dollar verbrannt, um es mal so auszudrücken. Ja, die war dauerhaft defizitär, ne, das ist ganz klar. Und letztendlich war es denen zu teuer. Wobei ich das Argument irgendwie nicht stehen lassen kann, weil wie gesagt, die Spiele, die jetzt veranstalten, wenn die auswärts spielen, außerhalb der USA, das verursacht so viele Kosten. Ich meine, da musst du dir ja vorstellen, in den USA ist es ja schon teuer, wenn du von Ost- nach Westküste reist, ist ja auch teuer. Ne? Aber wenn du da bist, ist ja alles da. Ja, also die haben ja ein Feld, die haben ja ein Footballfeld, ist ja hier nicht so. Ja, hier muss ja erstmal alles umgebaut werden. Also in München, da haben sie Löcher gebohrt für die Goalposts. Ja, das haben sie überall gemacht. Und in Tottenham, wo sie ja mehrere Spiele haben, da haben sie ja gleich von Anfang an, da war ja klar, die kommen da hin. Und als das Stadion neu gebaut wurde, da haben sie schon die Infrastruktur dafür geschaffen, weil sie genau wussten, die nächsten 10 Jahre sind wir da.
Aber es ist natürlich auch da das Thema, ist ja ein Owner mit drin, bei den Hotspurs, ne? der auch in der NFL drin ist. Ja. Dass er mit seinem Team grundsätzlich nach England wollte und dann da auch
wie heißt denn das, ein Ägypter ist das, glaube ich.
Dass dann auch die NFL gesagt hat, beziehungsweise ist ja dann auch wieder das Interessante, beziehungsweise das, was die EFA dann auch machen möchte, dass die Franchises entscheiden gemeinsam, dass sie auch gesagt haben, das ist einfach zu viel Anreise, zu viel Reisekosten, wenn du nicht nur 1-2 Spiele mal hast in Europa, wie es jetzt der Fall ist, dass du wirklich nur, sag ich mal, einmal zum London Game bist, beziehungsweise dann 2 Spiele in London spielst, sondern du musst dann gefühlt alle 2 Wochen nach Europa reisen.
Ja, aber ne, wenn ich mir das so, also wenn du jetzt mal die Entfernungen anguckst, wenn ich von London an die Ostküste reise oder ob ich von West nach Ostküste reise in den USA, viel Unterschied ist da nicht. Ja, Seattle hat jedes Jahr die meisten Reisekilometer, weil die da oben in Washington, das nächste sind, glaube ich, die 49ers in San Francisco. Und alles andere, wenn die, weiß nicht, nach Miami fliegen, einmal quer über den Kontinent, das ist auch nicht so viel weniger.
Natürlich.
Aber das ist daran gescheitert letztendlich, also auch daran, ne, wo die ganzen Owner gesagt haben, naja, nee, zu teuer, machen wir nicht. Auch für die andere Teams, Belastung, Reisebelastung, tralala. Es ist da tatsächlich auch an London gescheitert. London wollte das letztendlich nicht. Oder die haben die Hürde zu hoch gesetzt, dass der Owner dann gesagt hat, das ist ja von Jacksonville, ne? Dass der letztendlich gesagt hat, nee, dann bleibt Jacksonville halt in Jacksonville. Ja. Und jetzt kriegen die da einen Tempel hingesetzt. Habe ich gesagt, müssen wir auch mal drüber sprechen, was das für NFL-Tempel sind, die jetzt in der Planung sind gerade. Ne? Also da wird wieder Geld. Und jetzt ist das SoFi Stadium, ist ja, glaube ich, das teuerste, was da im Moment steht. Aber das, was da jetzt geplant ist, alter Schwede. Also,
ja, ich hab letztens, muss ich mal gucken, ob ich das finde, auch ein Foto gesehen, ich weiß gar nicht, von wem das war auch eine Stadt, wo quasi Baseball, NFL und Basketball die letzten irgendwie vor 2024 noch riesengroß war. Ich glaube, war es Oklahoma. Die dann auch so, und jetzt ist da gar nichts mehr. Ne? Du hast da ein riesen Stadion hingesetzt und dann hat irgendeine Franchise dann gesagt,
ja, das ist ja immer das Risiko.
Ich bin immer weg.
Nee. Das ist immer das Risiko und da gehen ja auch Kansas City, stand ja jetzt auch auf der Kippe, dass Kansas City irgendwie Kansas City verlässt und die werden ja nur ein paar Kilometer weiter irgendwie über die Staatsgrenze gegangen. Aber trotzdem, ne, haben die gesagt, ja, also entweder die Stadt beteiligt sich jetzt hier an den Kosten von dem neuen Bau oder wir sind weg. Da will ja natürlich keiner. Ne? Keiner will, dass das Aushängeschild geht.
Das ist ja
schon ein paar Mal passiert. Ja. Ne? Ist ja, ne? San Diego, die Chargers sind da hingegangen. Die
Raiders, die ja sowieso grundsätzlich
sind ja auch Nomaden.
Ja, überall und irgendwo schon gespielt haben.
Damals war es
das könnte so gewesen sein. Übrigens, Oakland Raiders, Las Vegas Raiders. Dann waren das wahrscheinlich, war es Oakland und das waren die Raiders.
Oakland, ja, das kann sein.
Ich glaube ja, die Oakland A's ist auch ein Baseballteam, ne?
Ja.
Ja. Guck mal, dann war es Oakland. Das ist jetzt alles weg.
Genau, die sind weg, weil Las Vegas hat die natürlich gelockt. Ja.
Die Golden State Warriors, glaube ich, bei
das kann sein.
Beim Basketball, die dann auch weg sind.
Sind die auch weg?
Die sind auch weg, meine ich.
Ja, krass.
Deswegen ist gar nichts mehr
drin. Das kann dir so eine ganze Stadt kaputt machen. Ne? Das ist, ich weiß noch, die Rams, als sie noch in St. Louis gespielt haben und dann weg sind aus St. Louis und nach L.A., war auch ein großer Aufschrei. Wer ist da noch gegangen? Houston Oilers waren das früher. Die sind weggegangen und sind dann zu den Tennessee Titans geworden. Und dann irgendwann gab es halt das neue Team und jetzt sind es halt die Houston Texans. Aber das ist halt ein komplett neues Team, weil Houston unbedingt auch wieder eine Franchise haben wollte. Aber das musst du dir vorstellen, da sitzen diese Milliardäre da in großer Runde und der eine da, auch Kansas City habe ich keinen Bock mehr, ich gehe woanders hin. Ja, also wenn die mir nicht das Stadion bezahlen, was ich eigentlich aus der Portokasse bezahlen könnte, dann gehe ich halt weg. Also ist schon, und dass da die Gemeinden und Städte darum kämpfen und dann geht es darum, wer hat den längsten, ne? Also wer baut hier das größte Stadion hin? Also krass, aber wirklich krass, was da für Bauten sind. Da müssen wir auch mal eine Folge, eigentlich bräuchten wir da Fotos für, dann müsst ihr euch echt mal angucken. Also googelt mal neue NFL-Stadien, alles, was da geplant ist in den nächsten 5 Jahren.
Das ist schon
Wahnsinn. Und auch was das für Bauten sind und auch was da für Kohle dahinter steckt. Also krass, die hätte ich auch gerne, die Kohle. Oder so ein Stadion. Ja, guck mal, Spielergehälter habe ich noch gefunden, damals in der NFL Europe. Gab es so einen Basis, da haben die ungefähr $20.000 pro Saison bekommen. Das sind ja auch Peanuts. Also die waren, einige von denen standen ja schon unter Vertrag.
Ne? Im Vergleich zu dem, was man in der NFL bekommt, ist das schon nichts. Ne?
Ja. Und dann gab es halt noch leistungsabhängige Boni, die waren aber bei 100.000 gedeckelt. Ich meine, für 10 Spiele ist das auch ein.
10 Spiele, 120.000, wenn du das ausreizt mit dem Cap.
Ja. Aber wie gesagt, viel Geld verbrannt worden damals. Schade. Ja, Zuschauer insgesamt, hatte ich schon gesagt. World Bowl, also das Finale, das war ja auch jedes Jahr woanders. Also es ist ja. Wie jetzt, das wurde ja auch immer wurde halt geguckt. Und das war die letzten Jahre dann auch immer in Deutschland. Ne? Das war Frankfurt, dann war es in Düsseldorf, in Gelsenkirchen war eins, dann war es in Berlin war einer. Aber das waren halt immer dann die Finals, weil es da halt die meisten Zuschauer gab. Ne? Also auch da ist man dann schon damit gegangen, dass das schon, hat man schon gesehen, die deutschen Teams waren schon der Motor von der Liga. Ist halt so.
Ja, wenn du mal guckst auf die Zuschauerzahlen, ich habe das hier mal auch gegenübergestellt lassen von den Herrn KIs.
Ja.
Du hast angesprochen, 22.000 bis 25.000 Zuschauer war es im Rheinstadion und beziehungsweise im Durchschnitt bei Rheinfire. Gesamtliga-Durchschnitt bei 18.000 bis 20.000. Das ist halt schon das Doppelte von dem, was so normal ist. Ne? Also es war jetzt klar, wir hatten das Spiel in Duisburg, das Finale mit 31.500, wo Rheinfire mitgespielt hat.
Ja.
Und das Spiel in Düsseldorf jetzt mit den 20.000, die ja geknackt wurden. Aber im Schnitt von 8 bis 12, das ist schon die doppelte Anzahl an Zuschauern, die damals die NFL an sich gezogen hat. Und das Thema ist ja auch, am Stadion liegt es nicht. Also Duisburg hätte ja mit den 33.500, was da drin ist, die Kapazitäten, um auch die Zahlen zu erreichen.
Genau, auch da wären wir noch absolut im Home-Stadion, ja, wenn wir den Schnitt von damals reden, dann stell dir vor, Duisburg, volle Hütte, was für eine geile Stimmung das wäre.
Also
ja?
Wenn du die 22.000, 25.000 im Stadion hast, also
mega geil.
Erstmal sagt dann auch der Rest von der Ownerschaft von Rheinfire natürlich auch vielen Dank, weil das ist dann schon Zahlen, die auch für die Wirtschaft sprechen,
ja.
Aber da ist natürlich noch ein bisschen Luft dahin zu dem, was jetzt da ist.
Ja, absolut. Also ja, man guckt ja immer so mit einem lachenden und weinenden Auge auf damals. Das war eine geile Zeit. Es war wirklich schade und wer hatte das gesagt, war es der Martin, der es bei uns gesagt hat, dass einem dann schon 2006, als es dann hieß, ist vorbei, dass einem da das Herz rausgerissen wurde, ja, weil das hat vielen sehr, sehr weh getan. Und ich meine, spricht ja dafür, dass 15 Jahre später noch eine Fanbasis da ist, ja. Also wir reden da auch vom Knoten, ne? Schönen Gruß an Isa und Co., die sich da regelmäßig getroffen haben. Es wurde immer noch diese Schifffahrt, ne, Battle of Cologne, die wurde immer noch gemacht, obwohl überhaupt kein Spiel mehr da war, sind die trotzdem noch ein paar Jahre einfach mal den Rhein rauf und runter geschippert.
Das ist ja auch immer noch das Football-Treffen einmal im Jahr in Bobbert.
Genau, in Bobbert, ne? Ja.
Also das sind ja auch so Themen,
die. Da war ich übrigens früher nie, ne? Muss ich jetzt mal äußern. Ich war da nie. Ja. Aber gut. Ja.
Ja, und das sind halt alles so Sachen, dass da doch immer noch die Verbundenheit da gewesen ist.
Ja. Tja. Also. Was war besser, wenn ich jetzt so, ne, es muss immer, früher war alles besser, heißt es ja.
Das,
ne?
Bier war günstiger. Oder? Weißt du das noch? War ja noch D-Mark-Zeiten
am Anfang. Das weiß ich nicht. Das stimmt. Das war am Anfang war das tatsächlich noch D-Mark. Das weiß ich nicht, aber da haben wir auch. Jetzt darf ich ja sagen, ist ja verjährt. Da haben wir auch Alkohol mit reingeschmuggelt. Ne? Also da haben wir dann.
Was?
Ja, da haben wir dann hier so. Ich weiß, das waren. Ananassaft. Ja. Und da Gin reingeschüttet. Und du hast, könnt ihr mal ausprobieren auch. Ist es ganz lecker. Aber du riechst, wenn du dran riechst, dann riechst du keinen Gin. Also das ist so. Ananas ist so etwas, was den Gin-Geruch neutralisiert. Und dann haben wir gesagt, ist ja super, müssen wir nicht immer Wodka O mitnehmen. Kann es auch mal das sein. Und da saß das Geld auch noch ein bisschen knapp damals, weißt du, da waren wir, waren wir noch jung, da war nicht, oh Gott, war ja noch Ausbildungszeiten damals, noch vor der Ausbildung, Schule, ja, ich bin 96, habe ich Abi gemacht, da saß das Geld noch nicht so locker.
Da musste schön der billige Gin her.
Ja, und Schlösser alt gab es, aber auch Auswärtsfahrten. Ne? Also das waren Touren damals, also in Frankfurt. Das war, aber von Anfang an muss ich auch sagen, dass es auch heute noch so ist, was dieses, ne, Fans are Family, Fans are Friends. Das wurde von Anfang an so gelebt. Also da gab es nie irgendwo irgendwelchen Stress. Das war immer die große Rivalität mit Galaxy. ist es ja heute noch.
Ich würde gerade sagen, das lebt ja immer noch davon.
Das lebt immer noch davon und ich bin mir auch sicher, dass wir nächstes Jahr wieder gegen Galaxy spielen. Das werden sich die beiden Franchises nicht nehmen lassen.
Ich glaube auch, dass die EFA es hinbekommt, einen vernünftigen Spielplan zu machen, dass dann Galaxy gegen Düsseldorf spielt. Und zur Not soll Martin uns einfach mal anrufen, dann machen wir das. Also mit Excel
so Spielplan und so. Lass ChatGPT, dann gebe ich ein hier, mach mal. Und sage ich ChatGPT, guck mal, welche Stadien gerade frei sind und möglichst groß.
Schön Season-Opener, ne? Liga-Opener.
Wir träumen doch alle, sind wir mal ehrlich, wir träumen ja noch alle vom Finale gegen Galaxy.
Ja.
Das wäre es noch. Haben wir auch, glaube ich, nie gespielt. Wir waren ja im Finale.
Doch.
Wir haben in Frankfurt mal gespielt, aber ich glaube, wir haben nicht gegen Frankfurt gespielt
im Finale. Es war der World Bowl 11.
Wann war das?
Ist 2003 gewesen. Da ist man mit einer 6-4er-Bilanz reingegangen mit Pete Kuhacek als Head Coach und verloren gegen die Frankfurt Galaxy.
Pete Kuhacek, ich erinnere mich noch. Da haben wir verloren. Ja, guck mal. Ja. Da war aber das einzige Mal. Ich glaube, wir waren dreimal im Finale. Wir haben zweimal gewonnen und einmal verloren. Oder?
Nein, das ist falsch.
Ja, dann sag mal, waren
also es sind fünf Finalteilnehmer, Teilnahmen, zweimal gewonnen, dreimal verloren. Das erste Finale verloren in der Saison 97.
Das weiß ich noch, gegen Barcelona.
Ja, das ist korrekt. Dann das Jahr in Barcelona. Das darauf, auch mit den ähnlichen Sets, auch mit 7-3.
Da haben wir den ersten World Bowl geholt.
Ganz genau.
Gegen World die Bowl Scottish 6. Claymores, das war der Rain Bowl.
Nee, das ist der Sieg gegen Frankfurt Galaxy gewesen. Der ist World Bowl 6. Also, ich hoffe, dass die ganzen KI-Sachen hier.
Ah, nee.
Ne, und dann verpasste man 1999 den World Bowl ganz knapp. Und 2000 den World Bowl 8. Dann ging es gegen die Scottish Claymore.
Aber dann in Frankfurt.
Das weiß
ich nicht. Und das war der Rain Bowl. Jim Arellanis hat uns da zum Sieg geführt. Das war der Backup-Quarterback, das weiß ich noch. Linkshänder. Und da hat sich jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir eben die Quarterback-Stats mal aufgerufen von damals. Und du hast gesagt, wann war das? 1900?
Du meinst gegen die Claymores? Der Sieg war 2000. War
2000. So, 2000. Ah ja, guck mal. Da hatten wir Jim Arellanis, guck mal.
Ja, ich habe hier.
Und Danny Würfel.
Ich wollte sagen, gibt's bei mir noch. Steht drin, Season 2000 ist Danny Würfel.
Ja, Danny Würfel, das war der Stammquarterback, aber der hat im Finale nicht gespielt. Das war ja dann tatsächlich Jim Arellanis.
Er hat übrigens in der Saison 2000 hat er von 260 Versuchen 161 angebracht. Also da ist die Quote auch nicht so gut gewesen.
Der Danny Würfel.
Ja.
Ja, hat aber auch über 2000 Yards gepasst. Bei 25 Touchdowns, 7 Interceptions. Das ist nicht so dolle.
Ja, guck mal, 62% Completion Rate. Also.
Ja, also wie gesagt, die Stats waren damals auch nicht so doll. Ja, aber was hatten wir für tolle Quarterbacks? TJ Rubley erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich an Mighty Quinn. Da lief noch das Lied dann immer Mighty Quinn im Stadion und auch auf der Party vorher. Dann mal schöne Grüße an den Eiko Party früher mit DJ Woody, dem alten Holländer. Den gibt es übrigens heute noch. Und der hat uns da auf der Party immer eingeheizt vorher. Das war schon ziemlich cool. Also Party war damals, es war viel größer, weil viel mehr Sponsoren da waren auch. Also ich weiß noch, Hüpfburg von Skoda und ich weiß nicht, da konntest du so viele Sachen machen. Aber
Ericsson Zeit, ja auch ein großer Sponsor.
Ericsson damals, ja, ein Riesensponsor. Da gab es noch die auflassbaren Helme und Ericsson E-Plus nachher. Das waren die großen Sponsoren. Schlösser Alt war immer da. Ja, das war schon geil. Ach, Schlösser Alt. Gibt es das überhaupt noch?
Ja.
Weiß ich gar nicht mehr.
Aber mit dem Köpi geht da auch. Also zumindest kannst du das länger trinken.
Ein Köpi?
Also ich glaube, wenn ich 8 Stunden alt trinke, ich weiß nicht.
Naja, wir hatten ja auch noch den Ananassaft.
Ja gut, das wäre dann auch eine Alternative, dass man dann da was alternativmäßig hat.
Ja, also es war ja, wir hatten nicht immer nur die eine Alternative. Und es gab auch immer Cocktails schon damals. Da schöne Grüße an Anne Schumacher, wenn sie uns zuhört. Die hat dann immer, wir sind ja immer zusammen mit Mädels da hingegangen, Anne Schumacher, Maren Preis. Und die Mädels haben sich dann immer zum Cocktailstand verabschiedet und haben uns dann im Block wieder getroffen und uns teilweise auch nicht wiedererkannt.
Das war komisch.
War dann schon hart.
Ja, das ist
das alte Rheinstadion noch damals. Da war auch ein Finale, ne? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Im Rheinstadion. Ja, da hat Frankfurt gewonnen in Düsseldorf.
Welches Season war das?
99. Und dann 2002.
Ja, da hat man den World Bowl knapp verpasst.
Und 2002 haben Berlin Thunder, haben wir 2002 im Finale gegen Berlin gespielt? Kann das sein?
Ja,
verloren.
Ja,
und das haben wir zu Hause verloren. Und das war das letzte Event, was im Rheinstadion stattgefunden hat, bevor sie es abgerissen haben.
Bevor dann die
das war traurig. Ich
wechsle meinen Namen Arena gebaut
wurde. Da habe ich auch geweint. Muss ich sagen, da fand ich sehr traurig. Da hätte ich schon gern als letztes Event einen Rheinfire-Sieg mitgenommen und dann zur Sprengung.
Gerade im Finale, ne?
Ja, genau. Also das hätte ich gern mitgenommen. Naja, hat Berlin Thunder damals gewonnen. Das waren noch Zeiten.
Als Berlin noch was konnte.
Liebe Berliner, das waren noch Zeiten.
Mal gucken. Jetzt vielleicht mit dem Herrn Grönemeyer. Vielleicht wird das ja doch noch ein Contender.
Ja,
und
ja.
In der EFA muss man mal gucken.
Wir werden sehen. Ja. Aber es war schon eine geile Zeit. Also auch showtechnisch. Ne? Also, das habe ich auch gelesen irgendwo jetzt in der Vorbereitung, wofür so die Teams bekannt waren. Warte mal, das kann ich jetzt hier mal kurz gucken. Und da steht bei Rheinfire: starkes Marketing, viele Spiele in großen Stadien, Showfaktor sehr hoch. Und ich weiß noch, da gab es, also die konnten ja damals, haben sie ja dann auch, also im Rheinstadion noch nicht, aber dann danach waren wir 2 Jahre auf Schalke. Die konnten ja das Dach schon zumachen und nachher dann in der LTU-Arena auch, damals LTU-Arena. Und da gab es natürlich immer spektakuläre Pyro-Shows, ne? und Lasershow hinterher. Und dann, ich weiß noch, irgendwann kam Bernie rein, da haben wir gegen Galaxy gespielt. So, und dann kam er dann rein und dann ist er auf irgendein Podest gestiegen in der einen Endzone. Und dann hat er sich an so eine Kanone gestellt und dann hat er geschossen und aus der Kanone kam dann so ein Feuerwerk halt raus an der Schnur, ne, und dann ging das so quer durchs Stadion in die andere Endzone und da hat es dann eine Galaxy-Fahne getroffen und die ist verbrannt. Das war ein tosender Applaus im Stadion, muss ich sagen. Das war richtig geil.
Boah, wäre doch mal wieder was, ne?
Ja, und im Rheinstadion, ne, Scooter landet mit dem Hubschrauber im Stadion und performt dann Feier.
Aber da waren die Spiele auch später, oder nicht? Uhrzeittechnisch? Wann ging es da los?
Nee, gar nicht mal.
Also, aber die waren ja dann.
Aber die waren größtenteils samstags, die Spiele. Ja, aber klar, wir sind danach noch in Altstadt, Louisiana. Da waren natürlich dann auch die Spieler, also sehr viele Spieler. Die haben hier auch richtig die Sau rausgelassen, das muss man mal sagen. Also, das haben die Spieler schon sehr genossen. In Ratingen waren sie untergebracht im Hotel.
In Deutschland.
Ja, mein lieber Mann, Scholli. Also, was da abgegangen ist im Louisiana, krass. Und da haben wir damals auch, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, nach irgendeinem World Bowl, der hier war, da war dann auch der Sat1-Reporter. Ich weiß gar nicht, damals hat ja Sat1 übertragen, hat Adran das ja tatsächlich gemacht. Ach, ich weiß gar nicht, wie das war, so einer mit so einer Sturmfriese, hier so einer Mackie-Sturmfriese, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auch ein bekannter Typ. Völlig abgedreht, völlig bekloppt, aber den haben wir da auch getroffen. Cheerleader kamen dann nachher ins Louisiana und dann haben wir da gesessen und mit denen zusammen getrunken. Ne? Sitzt an der Bar und schöne Grüße an Sascha Tower. Wird mal ein Tequila geäxt, aber ein 0-2 Tequila.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Story gehört, da war der Tequila ein bisschen größer als das, was man normalerweise kennt.
Und dann saß der große schwarze Lineman da, zog das Ding weg, als wäre es nichts gewesen und dem lieben Sascha ging es dann auch nicht so gut.
Ja, Profisportler, ne?
Absolut, das ist halt das absolute Thema. Profis durch und durch. Aber ich meine, in den Körper hat sich das auch gut verteilt. Ne? Und damals war der Sascha noch so ein halbes Hemd. Wir waren ja alle noch jung damals. Ah. So, jetzt haben wir aber genug in der Vergangenheit geschwelgt. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr damals geil fandet, neben Aikos Stirnband, was er sich ja damals verdient hat, das von dem japanischen Import, den wir damals hatten, das hat er sich ja schenken lassen.
Ja.
Was er ja heute noch in allen Ehren hält. Was sind denn eure Erfahrungen damals? Wart ihr damals überhaupt schon dabei oder seid ihr solche
Jünglinge?
Solche Jünglinge wie der Josh? Weiß ich ja nicht. Ja. Lasst das mal wissen. Ich bin sehr gespannt auf eure Stories. Und heute hören wir zum Abschied, lieber Josh, nicht unseren Standardsong, sondern wir hören jetzt, ich habe mir die Rechte übrigens dazu, ich habe den, die Rechte sitzen auch in, wo sitzt denn der? Ich glaube in Frankfurt sitzt diese Agentur damals von Feel the Fire, was wir eben schon gehört haben. Das können wir uns jetzt mal in voller Länge, dürfen wir das einmal genießen. Die Genehmigung habe ich. Um ja. Dass uns hier die
ich habe mich schon gewundert, warum du hier die komischen Farben gewechselt hast.
Ja, ja am Pad. Und ich hoffe, das ist jetzt auch das richtige Knöpflein, was ich drücke. Du darfst aber trotzdem deinen Spruch dazu sagen. Nee, guck mal, das war das Falsche. Jetzt muss ich gucken, wo der ganze Song ist, weil das ist nicht so einfach, den ganzen Song zu finden. Ich glaube, hier ist er. Ja. Muss ich jetzt sagen.
Once there was the fire is back. When there was no light, no party, and no fun. And mankind was bored. But then the lords of football came down to Germany. And the lords of football said, let there be.
You got to feel the fire.